Ständiges Vergleichen kann wie eine unsichtbare Krankheit sein, die langsam unsere Freude und Zufriedenheit aushöhlt, während wir uns unermüdlich anstrengen, unrealistischen Idealen hinterherzujagen.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Angie's Talk mit mir, Angie Jacobsen, und mit meinem Sidekick Martin Puscher. Hey Martin, bist du da?
Natürlich. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, liebe Angie.
Martin, unser heutiges Thema, warum Vergleichen krank macht. Vergleichen ist etwas, was uns unbewusst, glaube ich, dauernd begleitet. Ich frage jetzt gleich mal, Martin, wir sind ja ungefähr eine Altersgruppe, Stones oder Beatles?
Eindeutig Stones.
Aha, okay. Jetzt rattert dann schon das Hirn aus. Okay, Stones, dann kann ich ihn da einsetzen. Dann vergleicht man, sortiert man schon ein, denn wir sind genau mittendrin. Wo kommt das denn her mit dem Vergleichen? Vergleichen ist natürlich so, wir sind soziale Wesen und in unserer Gesellschaft wollen wir unseren Platz finden. Wir wollen uns positionieren. Und die eigene Rolle muss sich natürlich auch prägen. Und meine Frage, Martin, Stones oder Beatles? Ich sehe da schon einen coolen, jungen Martin im Stones-Look. Nicht so wie die Beatles, die waren ja mehr so in diesen Anzügen mit dem Rundschnitt. Das ist schon ein Standing, wo man dazu gehört. Also gerade in der Jugend, da ist klar, in welcher Gruppe du weggehst, oder?
Natürlich. Und die Beatles, das war halt so weichgespült, so schmusi und tralala. Während die Stones natürlich ein bisschen rebellisch waren, ein bisschen aufrührerisch. Und vom inneren Gefühl her wollte ich vielleicht zu den Aufrührern gehören und war es auch ein bisschen, Angie.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, Martin. Ich erinnere mich noch, wie ich so 14, 15 war. Da war dann die Entscheidung Rick Astley, also Popper oder Punker. Hast du dich da auch noch qualifiziert irgendwo?
Also Rick Astley habe ich unheimlich gerne gehört, aber der Popper war ich nicht. Ich kann mich daran erinnern, das Bild des Poppers war ja Polohemden mit aufgestelltem Kragen, ganz wichtig. Und natürlich so ein bisschen oben die Haare, ich sag mal, kräftiger und dann hinten so ein bisschen abfallen. Der Popper-Look halt. Nee, das war ich nicht. Ich glaube, ich war eher ein schräger Typ, so mit Großvaters Mantel, das sah schon eher ein bisschen schräg aus. Also ich will nicht sagen, dass ich da jetzt der Stones-Jünger oder Protagonist par excellence war, aber die Popper per se, nein, das war ich nicht. Warst du etwa ein Popper?
Also frisurentechnisch war ich durchaus ein Popper, aber als du gesagt hast, den Mantel vom Opa, also ich war wahnsinnig abgefahren, bin ich auf diese braunen Lederjacken, ich muss es so sagen, diese abgefuckten, abgeschabten Lederjacken, kannst dich erinnern, so wie so ein Jackett, hast du dir irgendwo auf dem Flohmarkt, hast du noch eine ergriffen und dann ist man mit dieser Jacke, also cool ohne Ende. Ich hatte mal so eine schwarze Rollkragenzeit, erinnere ich mich, also drunter immer ein schwarzer Rollkragen. Ich weiß gar nicht, war das Mods oder keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich war auch immer eher, also so ganz in einer ganz richtigen Gruppe war ich auch nicht, konnte eigentlich überall mitpfeifen, weil ich, heißt nicht, dass ich Fähnchen im Wind war, aber ja, später bei den Motorradfahrern, habe ich auch schon mal erzählt, da, aber auch nichts so extrem, ja. Gibt ja Menschen, die das sehr extrem machen und was haben wir denn für eine evolutionäre Perspektive, Martin? Es mit dem Vergleichen, das muss ja irgendwo auch von früher noch herkommen, oder?
Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir ganz weit zurück in das Zeitalter des Säbelzahntigers einsteigen und vielleicht auch der Mammuts, wo vielleicht es darum ging, wie überlebe ich? Und wenn ich Vergleiche anstelle, mein Gegenüber, vielleicht auch jemand aus dem anderen Stamm, der ist 30 Zentimeter größer als ich, der hat ungefähr doppelt so viele Muskeln. Nahkampf wäre jetzt vielleicht keine besonders gute Idee, wenn ich nicht ein ganz flinker Geselle bin, dann ist doch vielleicht eher die Flucht das bessere Instrument bei einer drohenden Auseinandersetzung. Hängt das damit zusammen, Angie?
Ja, es spielt alles immer irgendwie ineinander rein. Heute, also was du jetzt sagst mit dem Säbelzahntiger, genau, heute ist es wahrscheinlich, wenn ich schaue, wie macht's denn der Kollege oder die Kollegin, die so erfolgreich ist? Gibt's ja bei uns im Business immer diese Best-Case-Stories, wo man sagt, Best Practice, wenn das da funktioniert hat, dann lass mich doch verstehen, wie es bei dir funktioniert hat, damit ich das auch so machen kann und auch erfolgreich bin. Ich glaube, das geht in alle Ebenen rein. Kann man sogar vorstellen, das ist schon im Kindergarten, wenn das eine Kind sieht, wie der andere den Strohhalm reinkriegt in das Getränk, um damit das Getränk trinken zu können, dann wird er sich denken, ah, so funktioniert das, ja. Nee. Also wir lernen ja auch durchs Vergleichen.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass das Vergleichen natürlich auch eine Belastung ist. Du kannst dich bestimmt auch noch an deine Schulzeit erinnern. Die fröhliche Grundschulzeit wurde ja abgelöst durch eine weniger fröhliche Zeit ab der 5. Klasse. Zumindest war das bei mir so, wo man permanent in Vergleichen mit anderen Schülerinnen und Schülern war. Und da gab es die sogenannten Klassenlieblinge. Kannst du dich an diese noch erinnern? Mir treibt das jetzt noch die Schweißperlen auf die Stirn, weil dieses in Anführungsstrichen Wohlverhalten und die Attitüde, mit der diese Klassenlieblinge angetreten sind, die fand ich dann zuwider, weil ich war niemals ein Klassenliebling und vielleicht wäre ich auch gerne ein Klassenliebling geworden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das hat mich auf jeden Fall in der Schule auch geprägt. Also der Vergleich innerhalb einer Hood, innerhalb einer Community, innerhalb eines Klassenverbands. Ich war jetzt nicht der Klassenbeliebteste. Ich war auch nicht der Klassensprecher. Ich wäre es vielleicht gerne geworden.
Martin, es gibt in unserer Abiturzeitung ein Foto mit meiner besten Freundin und mir. Und drunter, die wurde dann immer beschriftet. Die Fotos wurden von anderen beschriftet. Und bei uns steht drunter, gemeinsam sind wir unausstehlich. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, wie ich in der Schule gewirkt habe. Ich weiß, ich war nicht unbeliebt. Ich hatte schon Leute um mich, aber ich war jetzt weder Streber noch der Liebling der Lehrer oder sowas. Das habe ich auch gar nicht angestrebt. Wenn wir mal gucken, du kennst doch bestimmt diese Serien oder Filme, die so amerikanisch geprägt mit diesen Cheerleadern und mit diesen Sports, also die in Amerika läuft das ja ein bisschen anders als bei uns in der Schule, wobei wir die Züge ja auch langsam bei uns kennen. Das hat mich immer sehr irritiert, wo dann die blonde Schönheit war die Cheerleader-Queen und auf die ist natürlich dann jeder abgefahren. Da haben sie dann, da war ich zum Beispiel hässliches Entlein dagegen. Damals bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, so zu wirken, wenn ich das so in den Filmen sehe, was da auch heutzutage abgeht, speziell in der Schule. Ich kann mir vorstellen, dass da viele junge Menschen leiden müssen durch diese Vergleichskultur. Das geht ja schon los. Martin, du bist auf dem Grillfest und du hast ja Kinder. Ich habe inzwischen ja auch 3 Töchter durch meine Heirat. Und jetzt endlich, seit 4 Jahren habe ich diese wunderbaren Töchter, die ich sehr liebe. Und da bin ich natürlich auch stolz drauf. Und jetzt merke ich, dass ich es genauso mache, was mich früher immer so leicht genervt hat, wenn die dann angefangen haben, ja, unsere studiert ja jetzt in bla 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 und ganz toll und super, wo ich immer dachte, oh, gern, muss ich mir jetzt diese Geschichten anhören. Mittlerweile weiß ich, es ist etwas, was die Eltern halt unfassbar stolz macht und man erzählt es gern. Aber Martin, und jetzt kommt meine Frage, was ist denn mit denen, die nicht so erfolgreich sind, wo die Kinder vielleicht nur die Hauptschule machen oder sind die nicht auf dem Grillfest? Verstecken die sich dann? Oder sind die, über die wir heute sprechen, die dann krank werden vielleicht, wenn sie sich das anhören müssen, weil sie sofort vergleichen und sich denken, ich bin nicht so gut, mein Selbstwertgefühl kann ja gar nicht hochkommen. Das sind dann zum Teil auch unrealistische Erwartungen, die man dann hat, weil wenn mein Kind nur Hauptschule hat, wird es nie studieren. Ja, ich kann dann hoffen, dass es noch eine schöne Lehre macht oder irgendwie. Aber wie geht man damit um?
Das ist eine interessante Frage, weil man kann ja in seine eigene Familie tatsächlich hineinschauen. Also ich bin groß geworden mit 4 anderen Geschwistern, eine älteste Schwester und 3 ältere Brüder. Und die älteren Brüder waren für mich natürlich immer die Persönlichkeiten, zu denen ich aufgeschaut habe. Was ich viel später erst verstanden habe, dass meine Eltern natürlich ganz anders auf die Kinder geguckt haben. Also nicht mein Blick war hier entscheidend, sondern der Blick meiner Eltern war entscheidend. Und ich komme aus einem sehr einfachen Haushalt. Mein Vater war Arbeiter, meine Mutter war ja Putzfrau, ich nenne es einfach mal so. Und es ist tatsächlich so, dass diejenigen natürlich dann als leuchtendes Beispiel nach oben gehoben wurden, die natürlich etwas Besonderes gemacht haben. Und man hat natürlich auch als Elternteil immer wieder unbewusst diese, ja, Einschätzung vorgenommen. Ich sag mal, okay, diese Vergleiche, na, was der Martin kann, was der Norbert kann und so weiter und so fort. Da wurden quasi alle Geschwister gegeneinander abgeprüft. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das bei mir, aber auch bei meinen Geschwistern etwas gemacht hat, etwas Emotionales gemacht hat. Sei es, dass das Selbstvertrauen vielleicht nicht so stark ausgeprägt war. Bei mir ist mein Selbstvertrauen relativ gut ausgeprägt, aber vielleicht auch deswegen, weil meine Eltern mich immer gelobt haben, mich gefördert haben, gesagt haben, guck mal, so macht das der Martin und haben mich dann manchmal auch als glühendes Beispiel, obwohl ich der Jüngste bin, gegenüber den anderen Geschwistern dargestellt. Eigentlich eine fatale Situation für die Persönlichkeitsentwicklung ist man von Menschen um einen herum. Jetzt bin ich natürlich Vater und ich ertappe mich ja selber bei dem Gedanken, dass die Situation, so wie ich sie gerade beschrieben habe, auch in Unkenntnis der psychologischen Zusammenhänge, die da gerade, wie soll ich das sagen, unterwegs sind, natürlich diese Fehler teilweise auch bei meinen Kindern gemacht habe. Ich habe die Individualität, also das Selbst meiner Kinder, manchmal auch nicht richtig eingeschätzt. Es ist ja auch schwer, da kannst du natürlich Bücher lesen ohne Ende, aber das rutscht einem da manchmal auch so raus. Guck mal, was denn dein Geschwisterchen macht oder deine Schwester macht, das macht sie aber toll. Wäre es nicht schön, wenn du das auch machen könntest. Das kann manchmal etwas Positives bewirken im Sinne von positive Aufforderung. Das kann aber auch natürlich wie eine riesengroße tönende Glocke über einem hängen und auch wirklich die Selbstentwicklung natürlich ganz maßgeblich, ich sag mal, beeinflussen.
Und jetzt hast du davon gesprochen, dass man in Unkenntnis das tut, weil man einfach als Eltern auch gar nicht den Hintergrund hat. Jetzt komme ich aber zu denen, die das wissentlich tun. In unserer Werbung zum Beispiel. Wie oft benutzt die Werbung ganz wissentlich, psychologisch fundiert Werbung und Möglichkeiten, um die Leute zu vergleichen, so dass du hier Autowerbung, Immobilienwerbung, da hörst du doch nur noch, das musst du haben, das musst du haben. Das ist doch für Menschen, die das anschauen, die das sehen und du kommst da gar nicht mehr vorbei. Selbst wenn du nicht Fernsehen schaust, es ist in der Zeitung, es ist in der Illustrierten, es ist an der U-Bahn überall, die großen Plakatwände. Du kommst doch an dieser Vergleichswerbung gar nicht mehr vorbei. Wie sollen wir uns da jetzt zurechtfinden, damit wir eben nicht krank werden? Und da haben wir jetzt für euch ein paar Tipps zusammengesucht, wo wir denken, die sind relativ einfach umzusetzen. Und anfangen möchte ich mit einem, den hat mir heute, ich war heute Mittag mit meiner besten Freundin spazieren und hab ihr erzählt, dass wir heute einen Podcast aufzeichnen zu diesem Thema und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und sie sagte dann, du musst es halt auch ganzheitlich betrachten. Also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich bin ja da ganz offen. Ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren mit meiner Frau zusammen, seit 2 Jahren, fast 3 Jahren verheiratet und ich möchte behaupten, von der 100% Zeit, die wir zusammen erlebt haben, waren 90% wie das Paradies und 10% waren mal ein bisschen, wo wir uns halt finden mussten und zusammengerauft haben. Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit nicht Usus ist, dass man sich so gut versteht. Wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Allerdings, und jetzt kommt der Vergleich zu früher, habe ich auch 55 Jahre meines Lebens mehr oder weniger in unglücklichen Beziehungen beziehungsweise alleine als Single gelebt. Ja, und wenn ich das jetzt vergleiche, 4 tolle Jahre versus 50 Jahre, wo es nie so war, wo ich immer, natürlich lächelt man nach außen. Ja, liebe Freunde, die mich besser kennen, ich oute mich jetzt hier. Ihr kanntet mich immer als glücklichen Menschen. Aber ich hatte meine tiefen Täler, wo ich dachte, bin ich auf dieser Welt nicht dazu da, doch mal die große Liebe zu finden? Ich hatte irgendwann mir gedacht, wahrscheinlich bin ich dafür nicht hier. Jetzt habe ich es und dann finde ich das ganzheitlich zu betrachten sehr, sehr sinnvoll. Schaut mal, der Nachbar, der vielleicht ein Wahnsinnshaus hat und Geld ohne Ende, das war das, was meine Freundin heute auch gesagt hat, da hat jemand wahnsinnig viel Geld und du denkst, Mensch, wenn ich nur ein bisschen davon oder mal diesen Urlaub schon wieder auf den Malediven ist, der, aber vielleicht hat er ja auch andere Dinge, die du nicht siehst, ja, sei es krankheitlich, sei es eine ungute Beziehung oder was auch immer, ja, oder irgendwas ist passiert, Schicksalsschläge. Wir müssen es im Vergleich sehen. Also wenn ihr seht, dass ihr selber gerade wieder mal in diesen Vergleichrutscher reinkommt und euch denkt, Mensch, der hat ja das, den Himmel auf Erden, geht mal ein Stück weiter und ob es stimmt oder nicht, weil wir wissen es ja nicht. Aber denkt mal, mein Gott, vielleicht ist ja ganzheitlich betrachtet auch vieles im Argen bei der Person. Und dann könnt ihr ganz, ganz schön in die Empathie wechseln und sagen, hey, ich gönne ihm das total, ja. Und das ist, denke ich, eine Sache, die wir üben können, es ganzheitlich zu betrachten. Ein weiterer Punkt, Martin, ist Selbstakzeptanz. Was heißt das genauer? Selbstakzeptanz ist einfach, dass ich meine Stärken und Schwächen selber erkenne und akzeptiere und trotzdem sage, hey, ich bin aber einzigartig und ich finde auch Dinge, die nur ich kann, wo ich sage, das ist mein Alleinstellungsmerkmal und das habe ich und das kann ich und ich bin wer. Und ich muss mich nicht mit anderen vergleichen, weil ich bin doch auch wertvoll.
Angie, das ist eine glühende These, die viele Menschen glücklich machen sollte. Nun wissen wir allerdings, dass bei heranwachsenden Menschen die Persönlichkeit noch nicht so stark ausgeprägt ist. Manche haben ein unheimlich starkes Ego, haben ihre Stärken, aber von mir aus ist immer Mode. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, während deiner Schulzeit gab es immer irgendwelche Schülerinnen und Schüler, die modisch mega aufgefallen sind, die schrägsten Sachen angezogen haben und sich dabei wohlfühlten und das auch ausgestrahlt haben. Sie aber von den anderen kritisch beäugt wurden. Was ist das denn für ein komischer Vogel? Ja, was zieht die denn tatsächlich an? Eine gewachsene, runde, starke Persönlichkeit lässt sich natürlich davon nicht beeinflussen. Aber wir wissen natürlich bei Heranwachsenden, sind natürlich die äußeren sozialen Impulse außergewöhnlich stark. Und sie sagen, weil ich vielleicht mit dazugehören möchte, verneine ich meine Stärken und lasse meine modische Attitüde weg, um halt irgendwie zu der Gruppe mit dazuzugehören. Also sozialer Druck, der von allen Seiten auf uns zukommt. Es ist gar nicht so einfach, den Aspekt der Selbstakzeptanz, Angie, so wie du ihn beschrieben hast, natürlich zu kultivieren, zu steigern, zu verselbstständigen, sodass du, egal was um dich herum passiert, du stets selbstakzeptant tatsächlich als hohes Gut für dich selbst spürst. Es ist eine ganz schwierige Angelegenheit, braucht ein bisschen Erfahrung und manchmal auch Anleitung, oder Angie?
Ganz genau richtig. Und umso wichtiger ist es, Martin, dass erwachsene Kinder, und ich sage nicht ihre Kinder allein, generell jugendliche Kinder, die in eurem Umfeld sind, lobt sie, stärkt sie, seid empathisch, achtet aufeinander. Ich weiß, es klingt immer so wahnsinnig, was erzählt sie da jetzt wieder, aber es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig loben. Und jetzt, das sind die Kinder, jetzt kommen wir zu den Erwachsenen. Ich möchte schwören, jeder von euch hat mindestens 1, 2, 3 Personen im nahen Umfeld, die keine selbstbewusste Kindheit hatten, wo sie gelobt wurden. Vielleicht ganz sogar noch schlimmer, wo sie immer gehört haben, du bist nichts wert, bild dir nichts ein. Kenne ich zig Leute und nicht nur durch mein Coaching, auch in meinem Freundeskreis. Da, wenn man das Thema anspricht, kommt immer, ja, ich bin als Kind auch nicht, also mich hat man auch nicht so gelobt und ich musste mir das so erkämpfen und danach strecken. Diese Menschen sind erwachsen jetzt und auch Erwachsene brauchen Wertschätzung und Lob. Und auch bitte da draußen, das ist mein Appell an euch alle, egal ob beruflich oder im Privaten, ein freundliches Wort ist so einfach zu schenken. Es kostet kein Geld, es ist empathisch. Es muss natürlich ehrlich sein, also nicht aufgesetzt. Aber ein freundliches Wort, wenn man schenkt, man tut so viel Gutes. Die Person, die freut sich, die ist dankbar. Man öffnet Herzen. Oh, ich könnte stundenlang, Martin, das ist meine Herzensangelegenheit, dass man den anderen Menschen einfach Wohlwollen entgegenbringt.
Ich habe noch ein Lieblingsthema, das hat mit Komplimenten zu tun, weil du sagst, ein schönes Wort, gute Worte zu Komplimenten. Das ist jetzt der psychologische Aspekt des aufwertenden Vergleichs. Also hier merken, Psychologie, aufwertender Vergleich, kommt von Leon Festinger, einem bekannten US-Sozialpsychologen, der Folgendes gesagt hat. Wenn du auf jemanden zugehst und sagst, deine Art, im Podcast Dinge zu besprechen, liebe Angie, ich habe schon viele Podcasts gehört, aber deine Art ist wirklich einzigartig, brillant und empathisch. Was macht das mit dir?
Wow, mein Grinsen ist vom einen Ort zum anderen gegangen und ich habe ganz kurz überlegt, hat er das jetzt einstudiert? Will er mich veräppeln? Nee, will er nicht.
Das ist der aufwertende Vergleich und ihr spürt ja schon, das ist Balsam für die Seele, Balsam für das Ego. Und wenn wir in unserer sozialen Community etwas Gutes machen wollen, dann streichen wir immer wieder ein bisschen Balsam auf die Seele. Also auch bewusst den einordnenden und den ja aufwertenden Vergleich tatsächlich zu bringen, weil das ist gut für den Menschen. Es geht übrigens auch umgekehrt, den sogenannten ja anspornenden, in Anführungsstrichen, Vergleich zu machen. Ich versuche das jetzt mal nochmal als Kompliment. Angie, dein Podcast ist wirklich toll. Aber wenn ich mir anhöre, dass die Kollegin X oder Y in ihrem Podcast mehr strukturierte Tipps gibt, wäre das nicht auch etwas, was dir zu besonderem Ruhm verhelfen würde, wie die Person X, die wir schon in dem Podcast sehen, die 3000 Follower hat? Wäre das nicht etwas, Angie, was wir auch machen könnten?
Martin, so wie du es sagst, könnte ich es positiv nehmen und würde darüber nachdenken.
Das ist der anspornende Vergleich. Ja, also, ja. Ihr seht, wie vielschichtig und auch manchmal wie fein auch die Unterschiede sind. Aber Worte machen hier den Unterschied, wenn wir verstehen, wie der Vergleich auch tatsächlich einzuordnen ist. Also der aufwertende Vergleich oder der anspornende Vergleich zum Beispiel. Beides funktioniert übrigens hervorragend.
Klasse Beispiele, Martin. Ich möchte noch was dazufügen zu dem ersten, zu diesem großen Lob, das du gebracht hast. Ich möchte ganz klar sagen, Achtung, wenn Martin zu mir das sagt, das muss nicht heißen, dass Person XY genauso denkt. Wenn ich zu Martin sage, Martin, dein Drei-Tage-Bart sieht umwerfend sexy aus, dann muss das nicht heißen, dass der Rest der Menschheit das auch so findet. Und das ist ja genau der Grund, warum ihr alle bitte euch nicht vergleicht mit jemand. Ihr seid einzigartig. Und wenn mir etwas, schaut doch mal euren Partner an oder euer Kind oder euren Hund. Ich nehme jetzt mal den Hund, weil da kann ich es einfach sagen. Es gibt ja Hunde, ich sag's jetzt, wie es ist, die sind nicht ganz so hübsch, weil sie vielleicht schiefe Zähne haben, einen Unterbiss, das Ohr hängt halb runter, wie auch immer. Und der Besitzer ist verliebt ohne Ende, postet jeden Tag ein Foto und sagt, meine Güte, es gibt so viele Hunde auf der Welt. Wie kommt es, dass ich den schönsten habe? Und das ist einfach ein Gefühl, das ist eine Meinung. Und bitte denk dran, jeder Mensch hat etwas ganz Besonderes und Einzigartiges. Und wohl dem, der einen Martin hat oder jemand im Umkreis, der ihm das auch sagt und dieses Lob auch weiterbringt. Ganz, ganz wichtig. Was haben wir noch, Martin? Fokus auf deine Ziele habe ich noch als Punkt. Ist klar, wenn ich mich immer nur vergleiche und die meiste Zeit immer nur gucke, was am Nebentisch für eine schöne Pizza serviert wird, dann kann ich die Pizza bei mir auf dem Tisch nie schätzen. Dann wird immer die Pizza auf meinem Tisch, da fehlt das, da fehlt das, da fehlt das. Deswegen fokussiere dich auf deinen Tisch und auf deine Pizza. Die schmeckt wahrscheinlich noch besser, aber schätze sie. Sei dankbar mit dem, was du hast. Da hatten wir auch einen Podcast mit der Dankbarkeit. Dankbarkeit macht ja gesund. Dankbarkeit macht auch wirklich eine empathische Ausstrahlung. Macht euch mal bewusst, was ihr habt und seid dankbar dafür. Und dann komme ich wieder zu meinem Lieblingswort. Martin, du sagst das immer so schön am Anfang und am Ende unseres Podcasts. Motivation mit ganz viel und Empathie. Und Empathie ist etwas, ich weiß noch, es gab eine lange Zeit, da hat man immer gesagt, der IQ, der Intelligenzquotient ist so wichtig. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht erinnerst du dich, Martin, in welcher Zeitspanne, gab es dann plötzlich den EQ, den emotionalen Quotienten. Und der ist ja die Empathie, Martin, oder?
Der kommt schon aus den 90er Jahren des letzten Jahrtausends. David Goleman, wenn ich das noch richtig weiß, ist der Erfinder des Begriffes EQ für emotionale Intelligenz. Und er beschreibt hiermit die Fähigkeit, wirklich Mitgefühl zu zeigen, auf andere Menschen zuzugehen, also die auch emotionalen Empfindungen einer anderen Person zu lesen, zu verstehen und in der Reflexion zurück zu der Person ihr ein besseres Gefühl zu geben. Das muss nicht heißen, dass es eine fortwährende Lobhudelei ist, sondern das kann auch ein anspornender Vergleich sein. Also das ist ein Aspekt, den wir schon gerade hatten. Das alles gehört mit zu einem Aspekt der emotionalen Intelligenz, Angie.
Ich habe ja ein Wort gelernt, schon ein paar Jahre her, und zwar den Unterschied zwischen schwarzem Neid und weißem Neid. Hast du schon mal gehört, Martin?
Das ist neu für mich, Angie. Erzähl's mir.
Also der schwarze Neid, das ist schon so der bisschen missgünstige Neid. Oh, guck mal, was der hat, und wo man einfach auch mit sich nicht im Reinen ist. Und der weiße Neid, den praktiziere ich gerne, wenn ich etwas sehe, was jemand erlebt oder hat, wo ich sage, das finde ich jetzt richtig toll. Also das nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Meine Frau ist ja Rosenliebhaberin, die hat ja draußen Rosenstöcke, und wir haben ganz oft Besuch dann im Sommer im Garten, und die schauen diese Rosen an und die sind wirklich voller weißem Neid. Also die sagen ganz klar, diese Rosen, die hätte ich auch gerne im Garten. Man merkt schon, wie sie es sagen, dass ein Wohlwollen mitschwingt, eine Empathie. Und das nenne ich weißen Neid. Und den darf jeder haben, der ist vollkommen okay. Das drückt einfach aus, Mensch, du hast da was, das finde ich so toll. Hätte ich auch gerne, habe ich nicht, kann ich gut mit leben. Aber man zeigt dem anderen, da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. Aber eben auf eine schöne Art. Weißer Neid ist was Schönes, Angenehmes. Noch einen Satz habe ich hier stehen, den hat mir vor vielen Jahren eine liebe Freundin aus München mal gesagt. Anfangs wusste ich gar nicht, was sie meint. Mir ging es damals nicht so gut. Und ich hatte im Business, also in meinem Geschäftsleben, das war alles ruttlig und stolperig und irgendwie war vieles nicht so, wie es sein sollte. Und sie hat zu mir gesagt, Angie, bleib bei dir. Ich habe es damals anfangs nicht verstanden, was sie damit meinte. Verstehst du es, Martin? Kannst du da was mit anfangen?
Ich werde gerade ganz nachdenklich, Angie, und es ist fast ein melancholischer Moment, wenn ich das höre. Bleib bei dir, weil das ist ja, sei dir deiner Stärken bewusst, vielleicht auch deiner Unzulänglichkeiten bewusst, aber verändere nicht den Charakter. Du hast einen guten Charakter, weil jeder Mensch hat in seiner Seele einen guten Charakter. Pathologische Idioten mal ausgeschlossen. Aber jeder hat ja diese gute Seele. Bleib bei dir heißt, so wie du bist, wirst du von anderen ja auch akzeptiert. Und die finden dich toll. Du findest dich vielleicht manchmal gar nicht so toll, wie die anderen dich finden. Aber auch natürlich fordere auch durchaus positive Feedbackkultur, Rückmeldungskultur von anderen, um dich natürlich auch in deiner Sichtweise, in deinem Arbeiten, in deinem Leben, in deiner charakterlichen Stärke auch bewusst zu fördern. Bleib bei dir ist ein ganz, ganz tolles Wort.
Inzwischen habe ich auch ganz viel darüber nachgedacht und weiß natürlich schon seit Jahren, was es bedeutet. Du hast es wunderbar ausgeführt, Martin. Ich denke, mit diesem Satz können wir auch schließen heute unseren Podcast zum Thema, warum Vergleichen krank machen kann. Findet bitte einen Mittelwert. Vergleichen ist immer in unserer Welt da, aber konzentriert euch dabei auf euch. Bleibt bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Konzentriert euch auf eure Reise, auf eure eigenen Ziele. Kommt weg von diesen oberflächlichen Vergleichen. Und wir versprechen euch, wenn ihr ein paar dieser Tipps einbaut, dann werdet ihr Schritt für Schritt in ein erfüllteres und zufriedeneres Leben hineingleiten. Das war's für heute. Das waren Martin und Angie. Wir wünschen euch eine tolle Zeit und bis bald.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.